Durchflute, Heiliger Geist, mein Herz, das heißt, mein ganzen emotionalen Bereich und auch meinen rationalen Bereiche. Durchflute meinen Verstand, dass jeder eben das so fassen kann, begreift, wie es für sein Leben mit dir, mit seinem Leben als Kirche, Quelle der Kraft und der Freude ist und der Fruchtbarkeit. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, ich möchte einfach diese Gedanken von gestern noch weiterführen. Es wäre jetzt dieser vierte Gedanke, der zu diesem Christsein, zur Würde und zur Berufung des Christseins gehört. Der Christ nimmt teil am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Jesu Christi. Der heilige Petrus spricht die Getauften als neugeborene Kinder an. Petrus. Er schreibt nämlich in 1 Petrus 2, 4 bis 5 und 9. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ein unwahrscheinlicher Text. Das ist ein neuer Aspekt der Taufgnade und ein neuer Aspekt der Taufwürde. Es geht an dieses heilige Volk, königliche Priesterschaft, heiliger Stamm, berufen, die Großtaten Gottes zu verkünden. Habt ihr es gehört? Das ist also nicht bloß eine Aussage des Zweiten Vatikanums. Das ist Petrus. Ja. Die Getauften und Gefirmten nehmen an diesem dreifachen Amt Jesu Christi teil. Und zwar nicht bloß ein bisschen, sondern ganz. In ihrem Bereich von Taufe und Firmung. Der heilige Augustinus sagt, 4. Jahrhundert, David wurde zum König gesalbt. In jener Zeit wurden nur Könige und der Priester gesalbt. Diese beiden waren ein Vorbild des künftigen und einzigen Königs und Priesters, nämlich Vorbild für Christus, sowohl die Könige wie die Priester. Aber, sagt Augustinus, nicht nur das Haupt wurde gesalbt, sondern auch wir, sein Leib. Also nicht nur Christus, das Haupt wurde gesalbt, sondern auch wir, sein Leib. Und darum steht die Salbung allen Christen zu, während sie in der alttestamentlichen Zeit nur zweien zustand, nämlich Königen und Priestern. Und jetzt im Neuen Testament stehen sie allen zu, sagt Augustinus. Wir bilden den Leib Christi, weil wir alle gesalbt sind und in ihm Christus sind. Christus heißt Gesalbter. Christus sind. In der Taufe werden sie gesalbt mit Chrisam. Chrisam, mit dem werden Priester und Könige gesalbt. Ja. Auch der Getaufte wird mit Chrisam gesalbt. Und in der Firmung ist die Salbung sakramental. Da gehört sie zum Sakrament, so wie das Taufwasser zur Taufe gehört. So gehört die Chrisam-Salbung zum Sakrament. Also das ist das einzige Sakrament, wo die Salbung sakramental ist. In der Taufe ist es ein weiterführender Ritus. Bei der Priesterweihe genauso, da werden die Hände gesalbt als weiterführender Ritus. Aber die Weihe geschieht durch Handauflegung und Gebet. Aber die Firmung, die wir alle haben, ist die Salbung sakramental. Sind Sie dessen bewusst? Ja. Wir sind Christus. Wir sind Gesalbte. Wir haben leuchtende Siegel in unserer Seele in alle Ewigkeit, aus denen die ganze Kraft und Vollmacht kommt. Das ist, verstehen Sie, das ist jetzt eine Ebene, die geht über unsere sinnenhafte Wirklichkeit hinaus. Es ist eine unbegreifliche Wirklichkeit. Denn in einem gewissen Sinn wird Christus in seiner Ganzheit vom Haupt und vom Leib gebildet. In seiner Ganzheit. Und so ist Haupt wie Leib gesalbt. Christos, Christus. Betrachten wir einmal diese Wirklichkeit, eine nach der anderen. Zuerst einmal, die Getauften nehmen teil am priesterlichen Amt Christi. Da versuche ich schon einen Überflug zu machen, denn dieses priesterliche Amt wird uns ab heute Mittag beschäftigen. Wo ich mal versuchen möchte, das so gut man kann erklären. Also, wir nehmen teil am priesterlichen Amt Christi, durch das Jesus sich selbst am Kreuz geopfert hat. Es war jenes Priestertum, in dem Jesus sich hingegeben hat. Das Gleiche. Jenes Priestertum, in dem Jesus sich hingegeben hat. Und diese Hingabe setzte sein Priestertum voraus. Darüber werden wir aber noch reden. Aber nur einmal zum Zusammenhang. Und er auch sich in der Feier der Eucharistie ständig neu für die Verherrlichung des Vaters und für das Heil der Menschen darbringt. Das ist dieses persönliche Priestertum. Und durch diese Eingliederung in Christus sind die Getauften auch in der Hingabe ihrer selbst und all ihres Tuns, Hingabe ihrer selbst, Ganzhingabe, die sich oft in der Anbetung ausdrückt, und ihres Tuns mit Christus und mit seinem Opfer vereint. Vereint, nicht nebendran, so wie es Paulus im Römerbrief 12,1-2 ausdrückt. Im Kirchendekret des Zweiten Vatikanums, Nummer 34, da heißt es, es sind nämlich alle ihre Werke, der Getauften und Gefirmten, alle ihre Werke, also alles, was sie tun, alle ihre Gebete, alle ihre apostolischen Unternehmungen, ihr Eheleben, je nach Berufung, Familienleben, tägliche Arbeit, die geistige und körperliche Erholung, wenn sie im Geiste getan wird, also im Sinne Christi, nach dem Willen Gottes, also Gott will, dass ich mich erhole, verstehen Sie, in dem Sinn, aber auch die Lasten des Lebens. Alle Werke, wenn sie geduldig ertragen werden, sind geistige Opfer, wohlgefällig vor Gott durch Jesus Christus, wie es in 1 Petrus 2,5 heißt. Das heißt, Kraft unseres Priestertums aus Taufe und Firmung ist alles, was wir tun, ist nicht mehr das Tun eines Menschen, nur. Es ist das Tun Christi in uns. Das heißt, es ist ein Tun, das zugleich Gott verherrlicht. Und was zur Verherrlichung Gottes ist, ist zum Heil der Menschen. Das können wir nur aufgrund unseres Priestertums. Wären wir nicht gesalbt zu Priestern, könnten wir unser Leben nicht verdienstvoll leben. Könnten wir es nicht Gott darbringen, als ein Gott wohlgefälliges Opfer zur Verehrung Gottes und zum Heil der Menschen. Das ist nur möglich aufgrund unseres Priesterseins aus Taufe und Firmung, dass unser ganzes Leben ein Hochpreis auf Gott ist, wenn es natürlich nicht in der Sünde bin, sondern jetzt mit Christus vereint bin, nicht? Und zum Heil der Menschen. Also unser Leben hat dadurch einen nicht vorstellbaren Wert für das Heil der Menschen und für die Ehre Gottes. Aufgrund unseres Priesterseins. Sonst wären wir alle unsere Tätigkeiten nur menschliches Werk. Und menschliches Werk vergeht. Bei der Feier der Eucharistie werden die Getauften und Gefirmten mit der Darbringung des Herrenleibes, dem Vater, in Ehrfurcht dargebracht. Es gibt nur einen Leib Christi. Und in der Eucharistie, wenn wir uns in der Gabenbereitung ihm überlassen haben, nicht? Dann sind wir mit ihm zusammen, dieser Leib und der ganze Christus, nicht bloß der Eucharistische, sondern der ganze Christus, der anwesend ist, wird dem Vater dargebracht. Den bringen wir alle miteinander dar. Ja. Aufgrund unseres persönlichen Priestertums. Und so weihen auch die Getauften überall als Anbeter im Heiligen tun, die Welt selbst Gott. Und das ist ein Punkt, deshalb möchte ich da ab heute Mittag einmal genauer drauf schauen. Es wird zwar ein bisschen vom Denken her anstrengend, aber wenn du erst einschläfst, dann lass ich einen Schrei, dann machen wir wieder weiter. Aber es lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Ich habe Ihnen gesagt, es wird nicht so viel zum Erkennen geben, mehr zum Ahnen, wo mir etwas aufgeht, aber ich kann es nicht ausdrücken und erklären, aber ich kann es wahrnehmen. Es geht mir auf, ich beginne zu staunen über die Würde des Christen, was das wirklich bedeutet und die Vollmacht des Christen. Das also zu unserem Teilnehmen am priesterlichen Amt Christi, das will ich noch genauer machen. Dann jetzt B, die Teilnahme am prophetischen Amt Christi, der durch das Zeugnis seines Lebens und in der Kraft seines Wortes die Herrschaft des Vaters ausgerufen hat. Das ist das prophetische Amt, denken Sie im Alten Testament schon, aber auch gerade im Neuen Testament, wo Paulus sagt, der Prophet, wir sollen alle, er hat es zweimal geschrieben, in 1 Korinther 14. Ja? Zweimal. Strebt nach der Prophetengabe. Das heißt, wenn wir ganz zu Christus geworden sind, in der Taufe, der Firmung versiegelt, dann ist unser Wort nicht mehr Menschenwort. Es sei denn, es ist egoistisch, dann ist es Menschenwort. Aber sonst ist jedes Wort, das jemand nützt, das sagt ja Paulus. Ein Wort, das niemand nützt, hat nichts mit Heiligen Geist zu tun. Jedes Wort, das jemand nützt, ist und kann Wort Jesu sein. Wir nehmen teil an seinem prophetischen Amt. Und prophetisches Amt heißt verkünden. Heißt aufdecken, heißt ermutigen, ermahnen, stärken, prophetisches Amt. Und dass mir einmal bewusst ist, dass jedes Wort, das ich spreche, wenn es mir, also wenn es aus der Liebe kommt, ich sage es aus der Liebe kommt, wenn es mir um das Du geht, wenn ich egoistisch rede, weil ich irgendwie was will, das hat damit nichts zu tun. Aber wo ich wirklich dem anderen helfen will, wo ich ihm ein Zeichen geben will, der Zuneigung oder der Anerkennung, wie auch immer, ist es prophetisches Wort. Das heißt, in diesem Wort wirkt Heiliger Geist, das ist das Wort Jesu. Das ist das, was wir Charismen nennen, Wortcharismen. Dass also mein Wort nicht mehr nur Menschenwort ist, sondern ein Wort, das übernatürliche Wirkung hat. Und da kann sein, Sie reden mit jemandem im Gespräch, weil es kommt ein Mensch, hat eine Not oder wie auch immer, oder Fragen, Leid. Sie sprechen mit ihm. Wenn Sie, mir geht es oft so, dass mir nichts einfällt. Es wird Ihnen auch so gehen. Dass man manchmal in einem Gespräch die Not hört oder die Fragen und im Moment weiß man von sich her keine Antwort. Und dann einfach den Herrn bitten, Herr, ich sage mal, wenn du mir keine Antwort gibst, wenn mir kein Gedanke kommt, der dem Menschen hilft, dann sage ich auch nichts und schicke ihn so wieder fort. Und dann werden sie oft merken, sie hören zu, einfach zuhören. Hören ist wichtig. Aber auf beide hören, auf Gott hören und auf den Menschen hören. Das ist prophetisch. Auf beide hören. Und dann kann es auf einmal sein, der sagt ein Wort, und ihnen kommt etwas ganz Entscheidendes. Und dann, wenn sie zu Wort kommen, dann sagen sie vielleicht und erklären das und merken dann an der Wirkung, dass dieser Mensch vielleicht sagt, das ist es, genau das ist es. Und dann merken Sie, dass es nicht Ihr Wort war. Denn Ihr Wort hört am Trommelfell auf. Das ändert da drin nichts im Menschen. Es kann sogar sein, dass Sie mit jemand reden. Das heißt, er spricht, er bringt seine Noten, alles. Sie selber sprechen kein Wort. Weil der einfach jetzt erzählt und seine Not herausspricht und alles. Und wenn er fertig ist, kann es sein, Sie haben immer noch nichts gesagt. Sie haben bloß wirklich zugehört. Sie waren für ihn da. Dass er aufsteht und sagt, das hat mir jetzt gut getan. Danke, das war toll. Und Sie wissen überhaupt nicht, was geschehen ist. Es ist Christus in Ihnen. Es ist prophetisches Wort. Er ist da. Und durch Ihre Anwesenheit strömt diese Fülle des Heils, diese Fülle der Herrlichkeit Gottes, strömt zu dem Menschen hinüber, den ich in Liebe annehme, den ich ernst nehme. Das ist Evangelisation. Nicht unsere Sprüche. Ja? Sondern, dass ich ganz in Christus bin. Und du kannst, ich gehe nicht gerne in eine große Lade oder so, ich kaufe nicht gerne, sage ich Ihnen ehrlich, ich finde ja auch gar nichts bei dem Haufen Kusch da. Aber manchmal muss man halt, ja. Und da haben wir schon ein bisschen so drauf aus, dass da jemand auch neben dran sitzt oder jemand was sucht. Und ich kann einfach sagen, oh, grüß Gott, Sie suchen auch was. Und dann Sie merken, das kann manchmal sein, dass der Mensch guckt, zuerst guckt erschrocken und dann lächelt er. Wo man merkt, der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihn jemand ernst nimmt. Dass ihn jemand anspricht. Das kann's. Und das Gesicht, ja, ich suche auch was, ja. Auf einmal kommt eine Freude raus, wo sie merkt, da ist was passiert. Auch wenn ich jetzt nichts von Gott gesagt habe, bloß gesagt, sie suchen auch was. Sie finden auch nichts, sie suchen auch schon die ganze Zeit. Ja? Und da können Sie manchmal wunderbare Dinge erleben, die Sie nicht erklären können. Wissen Sie, wo dann einfach durch Ihre Zuwendung, Ihre ehrliche, selbstlose, Sie wollen ja nichts von der Person. Es geht Ihnen um die Person. Ja? Strömt da etwas hinüber, denn Sie sind ja voll der Gnade, wenn Sie in Christus sind. Ja. Und da strömt etwas hinüber durch Ihr Wort. Und der Menschen, da geht etwas auf. Da ist irgendwo, ist etwas berührt in seinem Innern. Ja. Ja. Und Sie wissen nicht, wie diese Gnade weiterwirkt in der nächsten Zeit. Wissen Sie nicht. Brauchen Sie auch nicht wissen. So konkret ist unser Kirche sein. Es kann niemand uns begegnen, ohne dass er von der Gnade berührt wird. Es sei denn, ich bin egoistisch, nicht? Und benutze den anderen nur egoistisch, will was von ihm, aber er interessiert mich nicht. Wenn ich in der Liebe bin, das Liebe heißt einfach, du bist mir wichtig. Dein Heil ist mir wichtig. Wenn mir auch dein Gesicht nicht gefällt, aber dein Heil ist mir wichtig. Sehen Sie, dann geschieht etwas in der Begegnung. Das ist die Große, das ist diese unheimliche Wirklichkeit, das ist unsere Identität als Christ. Das kommt aus unserem priesterlichen Wirken, dass wir unser ganzes Leben Gott darbringen. Und die ganze Fülle der Gnade geht dann oft durch Dienste, das sind Dienstcharismen, oder aber durch Wortcharismen, durch das Wort, zum Sprechen. Nicht? Also nehmen wir das überhaupt ernst? Bin ich mir dessen bewusst? Ich kann nicht unter die Menschen gehen, ohne dass die Menschen von dieser Gnade Gottes und der Gegenwart des Herrn berührt werden, wo Gott anklopft. Vielleicht provoziert der Geist Gottes in mir. Das ist oft, dass sie spüren, das ist ein anderer. Und wenn sie dann noch irgendwo merken, der ist ein Katholik, auch noch Christ, können sie vielleicht gerade nur sein, aber nicht Katholik. Nicht? Da werden sie merken, da merken sie am negativen Merkmal manchmal mehr, dass plötzlich das provoziert, herausfordert. Nicht? Da merken Sie ganz genau, es kann Ihnen keiner begegnen, ohne sich entscheiden zu müssen, wenn Sie in Christus sind. Das ist die große Wirklichkeit. Und deshalb soll man sich zurückziehen, darum sagt Franziskus, raus aus der Hitten, unter Kleid. Ja? Verstehen Sie, was er meint? Dass Christus durch uns gegenwärtig wird, unter den Menschen sie berühren darf. Und der Mensch, der gerade offen ist, kann vielleicht sehr tief berührt werden, ohne dass er das zusammenbringt mit der Begegnung mit mir. Verstehen Sie? Das ist gar nicht wichtig. Also die Teilnahme am prophetischen Amt Christi, der durch das Zeugnis seines Lebens und in der Kraft seines Wortes die Herrschaft des Vaters ausgerufen hat. Das ist unsere Sendung auch. Ja. Dass unser Leben Zeugnis gibt, ohne dass wir reden, aber auch die Kraft des Wortes. Das ist das prophetische Wort. So rufen wir die Herrschaft Gottes aus, des Vaters. Auch dieses prophetische Amt verpflichtet den Getauften und befähigt ihn, das Evangelium im Glauben anzunehmen. Befähigt ihn. Prophetische Amt befähigt mich, das Evangelium im Glauben anzunehmen. Es durch seine Worte, meine Worte also, meine Werke, mein Tun, meine Dienste, die einem anderen dienen, zu verkünden und mutig auf das Böse hinzuweisen. Das heißt, das Übel aufzudecken. Der Geist Gottes überführt nicht, was Sünde ist, Gerechtigkeit und Gericht. Und das tut er durch uns und in uns. Er ist Christus, also dem großen Propheten vereint, der Christ, der Gesalbte, der teilnimmt am prophetischen Amt, das vor allem mit der Firmung geschenkt ist. Nicht deshalb Firmung zum Zeugnis, das ist der prophetische Amt. Er ist Christus, dem großen Propheten, vereint und im Geist ist er berufen zum Zeugen des auferstandenen Christus. Das ist prophetisches Amt. Also Sie nehmen teil, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie nehmen teil am übernatürlichen Glaubenssinn der Kirche, der im Glauben nicht irren kann, der Glaubenssinn. Und Sie nehmen teil an der Gnade des Wortes. Daran nehmen Sie teil. Denken Sie an Nazareth, wo Jesus das erste Mal aufgetreten ist. Sie staunten über die Gnade des Wortes. Daran nehmen Sie teil. Das ist das Siegel der Firmung. Prophetisches Amt. Sie nehmen daran teil. Nicht, Sie müssen was tun. Sondern das ist das Wesen in mir. Und daraus kommt mein Sprechen und mein Tun. Nicht? Und der Glaubenssinn der Kirche ist dieses innere Gespür für die Wahrheit, dass wir alle das Gleiche glauben. Dass der eine Geist hat mit der prophetischen Gabe zu tun. Ja? Und dass ich deshalb auch ein Gespür bekomme, wenn falsche Propheten auftreten. Auch wenn sie Christen nennen oder wenn sie katholisch sind, egal. Dass ich spüre, das stimmt nicht, was die tun oder was sie sagen. Nicht? Und zwar spüren, nicht im Sinne, ich bin festgefahren und was Neues, das kommt für mich nicht in Frage. Das hat nichts mit Heiligem Geist zu tun. Das hat mit Verschrobenheit zu tun oder mit Verstarrheit des Geistes. Sondern es ist wichtig, offen zu sein, wie der Geist heute führt. Führt immer wieder anders. Aber sie haben ein Gespür, das, was man nennt Glaubenssinn der Kirche. Ja? Und das ist das, worunter natürlich viele heute leiden. Sie haben den Glaubenssinn und spüren, da stimmt das nicht und jenes, sie leiden darunter. Ja? Und sie sind unheimlich glücklich, Menschen zu begegnen, wo sie plötzlich diese Einheit im Glaubenssinn spüren. Und stimmt's nicht? Wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die genau dasselbe zutiefst glauben wie ich, das ist etwas Beglückendes. Da brauchen wir nicht reden. Ja. Aber anderswo führt es zum Leiden, wo ich andere Dinge, falsche Propheten erfahre. Also sie nehmen teil am übernatürlichen Glaubenssinn der Kirche. Weiter sind sie berufen, Getauften, Gefirmten, die Neuheit und die Kraft des Evangeliums in ihrem täglichen Familienleben, gesellschaftlichen Leben, je nachdem, wo einer berufen ist, sichtbar werden zu lassen. Also nehmen teil an der Neuheit und der Kraft des Evangeliums. Nämlich diese Wirklichkeit, die in ihnen ist, auch sichtbar werden zu lassen. Und auch mutig und geduldig mitten in den Widersprüchen der Zeit ihre Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit zu bezeugen. Inmitten der Widersprüche unserer Zeit, ihre Hoffnung, jetzt kommt es wieder wie gestern, nicht, auf die ewige Herrlichkeit zu bezeugen. Also das ist diese Teilnahme am prophetischen Amt, das ist ein Teilnehmen an dieser, am Sprechen Jesu, nicht, nämlich Gott zu verherrlichen, Gott zu offenbaren, aber auch Sünde aufzudecken, die Wahrheit zu bekünden. Also das, was Jesus getan hat, prophetisch getan hat, daran nehmen wir teil. Davon haben wir eine Kraft in uns. Ja. Ist also nicht einfach ein Muss, sondern ein Können. Aber ich muss zustimmen. Wenn der Egoismus zu stark ist, die Menschenfurcht zu stark ist, dann verhindert das den prophetischen Geist. Und Menschenfurcht ist ein reiner Egoismus. Ich habe Angst um mich selber. Es geht mir nicht um Christus, es geht mir nicht um Gott, es geht mir nicht um das Heil der Menschen, sondern es geht mir nur um mich selber. Und das ist ein schreckliches Übel bei uns allen. Ich glaube da kaum, dass sich da jemand ausnehmen kann. Dass wir es immer wieder spüren, wie die Menschenfurcht mich hindert, zur Wahrheit zu stehen. Und das geht bis in die Spitzen derer, die eigentlich berufen sind, dem Leib Christi die Wahrheit zu verkünden. Ja. Und da schweigen, wo man reden müsste, ist Leugnung, ist Verrat. Müssen wir einfach mal klar sagen. Ich lasse die Menschen im Irrtum. Und das ist einfach geschehen. Wenn Sie nur an die momentane große Diskussion denken über Familie und Ehe. Seit die deutsche Kirche und die österreichische zu diesem Schreiben von Paul VI. Nein gesagt hat und das Eigenes gemacht hat und dann nie mehr über das, was er geschrieben hat, nämlich dass die Kostbarkeit der Familie und Ehe, was das ist vor Gott, auch nicht mehr verkündet hat. Man hat alles laufen lassen, man hat alles dem sogenannten Gewissen der Verheirateten überlassen, nicht? Und man wollte sich da nicht einmischen, man hat die einfach sich selbst überlassen. Stimmt doch, ihr Eheleute, oder? Der Jugend hat man nicht mehr gesagt, was der Weg der Kirche ist, was der Weg Christi ist, haben wir nicht mehr gesagt. Und heute stelle man fest und schreibt es nach Rom, ja, die deutsche Jugend, die deutschen Eheleute, die denken anders, als was die Lehre der Kirche sagt. Das ist klar. Man hat ihnen ja die ganzen Jahre seit 78 nicht mehr verkündet, was die Lehre, was die Kirche sagt. Das ist das Problem, Leute. Wissen Sie, darum habe ich gesagt, Schweigen ist Verrat. Das ist unverantwortlich vor den anderen. Und wohin sollen die Leute gehen? Nicht? Und jetzt sind sie irgendwo in ihrer Verirrung. Und jetzt sollte die Kirche sagen, das ist alles gut. Und die Folgen sind katastrophal, die man ja jeden Tag überall sieht. Bei Kindern, einzelnen Eheleuten und überall. Sehen Sie, jetzt sind wieder Einzelne am Aufbrechen. Positiv. Ja. Aber einfach nur als Beispiel. Nur als Beispiel. Denn das ist so konkret, das muss man nennen, damit das verändert wird. Nicht die Kirche muss sich ändern, sondern die Verkündigung in Deutschland muss sich ändern. Ja, verstehen Sie? Und das ist prophetisches Amt. Das haben wir alle miteinander. Das ist prophetisches Amt. Wir haben Teil am prophetischen Amt Jesu Christi. Aber da merken Sie, die Aufgabe der Hirten ist wieder, diese Kirche, die Leib Christi, alle, die diesen Auftrag der Missionierung haben, das ist die Kirche, die mit Leben zu füllen und sie in ihr die Wahrheit zu verkünden, dass sie dafür einstehen kann und prophetisch sie weiterkünden kann. Verstehen Sie? Wir haben einen gegenseitigen Dienst. Und wir müssen es wagen, die Wahrheit zu sagen und wenn Tomaten fliegen. Das ist also das prophetische Amt, das uns allen Getauften, vor allem Gefirmten, die das Siegel des Geistes haben, geschenkt ist. Wir sind in Christus hinein versiegelt. Dann, die Getauften nehmen teil am königlichen Amt Christi, des Königs der Welt. Und sie sind dadurch zum Dienst am Reiche Gottes berufen und zu seiner Ausfaltung in der Geschichte, zum Dienst am Reiche Gottes, ein königliches Volk, nicht? Die diese Königsherrschaft Christi in dieser Welt schon miteinander lebt und in die Welt bringen soll. Die getauften und gefirmten Christen leben das christliche Königtum vor allem durch ihren geistigen Kampf auch, um in sich selbst das Reich der Sünde zu überwinden, nach Römer 6,12, dass wir das Königreich Christi in uns aufbauen. Das heißt, kämpfen gegen alle Widerstände, alles, was wir in uns, das, was wir geistigen Kampf nennen, gehört zu unserem königlichen Amt. Ja? Oder auch des Paulus drückt es ja einmal aus in die Korinther, nicht? Wärt ihr doch zur Herrschaft gelangt, dann könnten wir mit euch herrschen. Aber ihr seid so nicht, ihr seid ja nur kleine Kinder, die Milch brauchen. Erinnern Sie sich. Also diese Herrschaft auch über sich selbst, König sein in seinem Reich und des Christus darbeten, das ist dann wieder priesterlich, das priesterliche Amt. Ich bringe mein Leben Gott dar, nicht? Aber ich muss auch, ich habe aber auch Teil am königlichen Amt, das ist eine Herrschaft, eine Kraft, eine Macht, diesen geistigen Kampf in mir zu führen. Eine Kraft, den geistigen Kampf in mir zu führen. Weiter leben die Getauften und Gefirmten dieses christliche Königtum durch ihre Selbsthingabe, um allen Brüdern und Schwestern zu dienen. Denn es ist, wenn Sie im Alten Testament lesen, kommt es sehr deutlich, Sie wollen einen König, der für Sie in den Krieg geht. Ja, also Sie verteidigt, sein Leben riskiert für das Volk, ja, als König. Selbsthingabe, um den Brüdern und Schwestern zu dienen. Weiter sind Sie berufen, der Schöpfung ihren vollen ursprünglichen Wert zurückzuschenken, der Schöpfung, die gerade auch heute sehr mit Füßen zertreten wird, kann man schon sagen. Nicht? Den vollen ursprünglichen Wert zurückzuschenken, also wirklich auch da König sein. Sie nehmen teil an der Ausübung der Macht, mit der der auferstandene Jesus alle Dinge an sich zieht, um sie mit sich selbst und mit dem Vater zu unterwerfen, damit Gott alles in allem sei, wie es bei Johannes 12,32 heißt. Also eine Ausübung der Macht, mit der der Auferstandene alle Dinge an sich zieht, um sie sich selbst und dem Vater zu unterwerfen, damit Gott alles in allem werde. Also die Macht, die Menschen zu Christus zu führen. Die Menschen, ja, in diese Unterordnung zu Gott zu führen, damit Gott alles in allem werde. Also eine Macht, die wiederum auch im prophetischen Wort zum Ausdruck kommt, dass plötzlich steinerne Herzen zerbricht und schmilzt. Nun, diese Teilnahme am dreifachen Amt Christi hat ihre erste Wurzel in der Taufsalbung. Und sie erfährt in der Firmung ihre Ausfaltung, eben diese dreifachen Ämter. Und in der Eucharistie wird sie täglich oder wird sie ständig genährt und vollendet. Nicht? Diese Ausfaltung dieser drei Ämter, genährt und vollendet. Und als Glieder der Kirche nehmen die Getauften und Gefirmten Einzelteil am dreifachen Amt Christi, wie es der Heilige Petrus ja deutlich lehrt, einzeln. Nicht in cumulo, also alle zusammen, sondern jeder Einzelne nimmt ganz individuell entsprechend teil an diesem dreifachen Amt Jesu Christi. Aber eben, wie gesagt, als Glieder des einen Leibes. Und weil sie sich von der kirchlichen Gemeinschaft ableitet, nämlich diese Teilnahme an diesem dreifachen Amt, muss die Teilhabe der Getauften und Gefirmten am dreifachen Amt Christi auch in der Gemeinschaft der Kirche und um des Wachstums der Gemeinschaft der Kirche willen gelebt und verwirklicht werden. Also innerhalb der Kirche, nicht außerhalb. Das heißt, ich kann nicht individualistisch ein solches Amt missbrauchen. Sie wissen, man kann alles missbrauchen, egoistisch, alles. kann auch das prophetische Amt missbrauchen. Aber dann wird es halt nicht. Ja? Oder es führt in die falsche Richtung. Nicht? Und vor allem, es dienen diese dreifachen Ämter dem Wachstum und der Verwirklichung des Leibes Christi. Also der Kirche, durch die die ganze Welt ans andere Ufer geschleppt werden soll. Augustinus sagt, wir werden Christen genannt, weil wir Christus einverleibt sind. Und so werden wir auch Priester genannt, weil wir Glieder des einen Priesters sind. Das zu diesem noch dreifachen Amt, an dem wir teilhaben, das Macht ist, das Kraft ist, das Aufgabe ist. Und nun ein weiterer Gedanke. Wir haben über das Wesen des Christseins etwas gesagt. Ist der Weltcharakter der Getauften und Gefirmten. Nun, die Neuheit des Christlichen ist Fundament und Rechtsgrund für die Gleichheit aller Getauften in Christus. Die Neuheit des Christlichen, also was wir jetzt gesagt haben, worin es besteht, Teilhabe am priesterlichen, königlichen und prophetischen Amt Christi. Das ist Fundament der Gleichheit aller Getauften in Christus, ist Rechtsgrund für die Gleichheit aller Getauften. Weil wir immer wieder, oder kommt es auf, oder man hat so in ihrem Gefühl, es gibt Christen und es gibt bessere Christen. Also ich meine, wenn man sowas, das hat nichts mit moralisch zu tun, dass ich entweder Christ bin oder bin keiner, eins von beiden. Sie können eigentlich zwischendrin sein, geht ja gar nicht. Aber ich als vom Amtspriestertum her, nicht? Habe nichts weiteres in dem Sinn. Also ich bin nicht ein besseres Glied der Kirche, das stimmt nicht. Ich bin genauso, das ist die Gleichheit und der Rechtsgrund für die Gleichheit aller Getauften. Das muss uns mal bewusst sein. Wir alle, ohne Ausnahme, nehmen teil am königlichen, priesterlichen und prophetischen Amt Christi. Und wir alle haben den Auftrag, die Welt für Christus heimzuholen. Wir alle. Zusammen, wo jeder dann eine Aufgabe hat. Ich als Priester habe die Aufgabe, ihnen die Wahrheit zu verkünden, damit sie weitergeben. Ihnen zu helfen oder auch zu unterscheiden, wenn sie in eine falsche Richtung laufen, ohne es zu merken. Aber als Dienst, nicht als Autorität drüber. Verstehen Sie? Und ich habe eine Aufgabe, über die Sakramente ihnen die nötige Kraftzufuhr zu geben, dass sie dieses königliche Amt immer mehr wachsend tun können. Aber andere Priester geben mir diese Kraft. Ich brauche sie genauso. Verstehen Sie? Das ist das. Neuheit des Christlichen. Die Neuheit ist das Fundament und das Rechtsgrund ist die Gleichheit aller Getauften in Christus. Das ist diese Neuheit. Wir alle haben Teil am königlichen, priesterlichen und prophetischen Amt Christi. Auch für die Gleichheit aller Glieder des Volkes Gottes ist das wichtig. Im Dekret über die Kirche, Nummer 32 des Vatikanums, heißt es, gemeinsam ist die Würde der Glieder aus ihrer Wiedergeburt in Christus. Gemeinsam ist die Gnade der Kindschaft. Gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit. Eins ist das Heil, eins ist die Hoffnung und ungeteilt die Liebe. Ja. Heil, die Gnade, die Hoffnung, die Kindschaft, die Berufung zur Vollkommenheit, nicht? Und die ungeteilte Liebe. Gemeinsam ist es uns. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Wisst ihr, das hat nichts zu tun, dass das eine herabgewürdigt wird, um das andere zu erhöhen. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Zum Gegenteil. Wir werden umso mehr die Würde jeglicher Berufung in einem Höchstmaß staunend dankend annehmen. Wir werden nie zugunsten der einen Berufung die andere entweder erhöhen oder erniedrigen. Überhaupt nicht. Und das geht es überhaupt nicht. Gegenteil. Aber uns muss mal bewusst werden, wir sind allein. Lesen Sie doch einmal die apostolischen Briefe in der Heiligen Schrift. Apostelgeschichte. Da wird nicht unterschieden. Da wird überhaupt nicht unterschieden. Sondern es geht immer um die Kirche, um den Leib Christi. Sie haben es ja gesehen, was Petrus geschrieben hat. Ja. Was unsere Aufgabe ist, dieses Könige, priesterliche Volk, das im Alten Testament vorausgesagt ist, das ist jetzt da. Aber wir denken doch noch alttestamentlich. Ja? Aufgrund der gemeinsamen Taufwürde ist der sogenannte Laie mit dem geweihten Hirten, das ist jetzt das sogenannte Amtspriestertum, das sakramentale Priestertum, gegenüber dem gemeinsamen oder persönlichen Priestertum. Also gemeinsam, aufgrund der gemeinsamen Taufwürde ist der Laie mit dem geweihten Hirten mitverantwortlich für die Sendung der Kirche. Aufgrund der gemeinsamen Taufwürde, aber auch der Firmung. Im Kirchendekret des Zweiten Vatikanums heißt es noch, den Laien ist der Weltcharakter in besonderer Weise eigen. Das heißt, sie sind ja noch näher eigentlich, manche Hirte ja auch, aber die Laien sind grundsätzlich eigentlich ganz nahe an denen, die wir heimholen wollen zu Gott. Sie leben und arbeiten mit denen zusammen. Ja. Um das zu verstehen, müssen wir den Heilsplan Gottes und das Geheimnis der Kirche etwas genauer erörtern. Papst Paul VI. Schreibt, dass der Kirche eine welthafte Dimension eigen ist. Eine welthafte Dimension, die wesenhaft zu ihr und zu ihrer Sendung gehört und die sich in ihren Gliedern auf verschiedene Weise verwirklicht. Eine welthafte Dimension. Das heißt, die Kirche ist nicht ein Club für sich und isoliert sich von der Welt und die Welt kann zum Teufel gehen. Wir wissen, wir sind gerettet, so ungefähr. Das nicht. Sondern die welthafte Dimension heißt, sie hat die Aufgabe in der Welt, nämlich die ganze Welt zum Vater heimzuführen. Das, und das muss immer tiefer unser innerer Durst werden. Und schauen Sie mal, haben Sie Durst nach dem Heil aller Menschen? Können Sie dem größten Verbrecher, den Sie in der Zeitung lesen, noch gönnen, dass er doch gerettet wird? Dass sie niemandem, nicht dem größten Verbrecher, Hölle als ewiges Elend, ewigen Hass, ewige Gottferne eigentlich wünschen könnten. Habe ich diesen Durst im Herzen? Das ist der Durst Christi. Bin ich so in Christus, dass sein Durst mein Durst ist? Dahin, das ist Heiligkeit, das ist der Weg. Nicht? Das ist das Ziel meines Lebens, dafür bin ich hier. Ist das wirklich das, was mich bewegt, Tag und Nacht? Wo ich bei allem, was mir unangenehm ist oder auch leidvoll ist, dass ich das nutze. Sag, Herr, mit meinem Priestertum, es dem Vater darbringe. Das Schweregrad, das Verletzende oder Leid, dem Vater darbringe, zur Rettung aller Menschen. Ist das so? Dann wird Ihnen alles willkommen sein, was auch mal unangenehm ist. Sie werden es nicht suchen, brauchen Sie auch nicht suchen. Gott gibt Ihnen nur das, was Sie verkraften. Aber dass ich dann meinen Priestertum darbringe zur Rettung der Welt, als Durst nach dem Heil der Menschen. Das ist keine Theorie. Wenn das nicht Wahrheit ist, können wir alle einstecken. Dann sind wir nicht Christus. Dann flirten wir mit Christus, aber wollen nichts mit seinem Schicksal zu tun haben und nichts mit dem, was sein Wille ist, durch uns die ganze Welt heimzuholen zum Vater. Er hat das Heil abhängig gemacht von uns. Überlegen Sie mal. Darum sagt Maria in Fatima nicht umsonst. Es gehen so viele verloren, weil niemand für sie eintritt. Wir haben diese Vollmacht. In unserem Priestersein, in unserem prophetischen Amt, in unserem königlichen Amt zu herrschen, Kraft haben, nicht? Menschen stellvertretend vor Gott zu tragen und mitzunehmen ans andere Ufer. Das nennt man die Stellvertretung. Sehe ich so mein Leben, meine Berufung, alles, was da drin ist, Angenehmes, Unangenehmes, Kreuz und Freud. Das ist die Realität der Kirche, der Neuheit dieser Kirche, dieses königlichen und priesterlichen Volkes, das alle zum Vater heimbringen soll. Nun, ich habe gesagt, vom Vatikanum, dem Laien ist der Weltcharakter in besonderer Weise eigen, weil er ja mitten in dieser Welt steht. Um das zu verstehen, müssen wir den Heilsplan Gottes und das Geheimnis der Kirche etwas genauer erörtern. Paulus 6 schreibt dann noch, wenn auch, wie es bei Johannes 17, 16 heißt, die Kirche nicht von dieser Welt ist, lebt sie doch in dieser Welt. Und sie ist gesandt, das Heilswerk Jesu Christi fortzusetzen, das auf das Heil der Menschen abzielt, aber auch den Aufbau des gesamten zeitlichen Ordnung umfasst. Alle Glieder der Kirche nehmen auf verschiedene Weise an diesem Weltauftrag teil. Den Laien ist dieser Auftrag ganz spezifisch zugewiesen. Nicht? Und da spüren Sie auch, wie wichtig die Aufgabe der Hirten ist, an diesem priesterlichen Gottesvolk es zu leiten, ihm zu helfen, dass es es ganz leben kann, ihm die nötigen Kraftquellen zu erschließen, es auch zu beraten, ihm zu helfen, wie gehe ich mit Not um, was kann ich daraus machen. Verstehen Sie? Das ist ein so wichtiges Amt des Hirten, dass dieses priesterliche Volk wirklich fruchtbar wird. Ja? Merken Sie, das ist die Aufgabe der Hirten. Aber die Missionierung ist unser aller Aufgabe, ohne Ausnahme. Die Heimholung der Welt zu Christus ist unser aller Aufnahme, ohne Ausnahme. Jeder nach seinen Gaben, Fähigkeiten, wohin Gott ihn gestellt hat. Gott überfordert niemand. Aber er unterfordert auch uns nicht. Das Vatikanum umschreibt es so, diesen Weltauftrag, dass eigentlich die Welt der Ort ist, an dem der Ruf Gottes die Getauften trifft. Das heißt, dort, wo sie stehen, denken Sie mal an gestern, morgen, Berufung. Dort, wo sie stehen, in ihrer Berufung, tagtäglich, ergeht konkret der Ruf Gottes an sie, was er heute durch sie im Reich Gottes wirken will, in der Welt wirken will. Sie begegnen heute vielleicht einem wildfremden Menschen. Das ist ein Anruf Gottes. Herr, was willst du? Es kommen vielleicht Dinge auf sie zu heute in ihrem Beruf, ja, die vielleicht angenehm sind, gut, Herr. Aber vielleicht auch belastend. Herr, was willst du? Stellen Sie, das ist der Ruf Gottes an mich, nicht? Drum das Vatikanum, die Welt ist der Ort, an dem der Ruf Gottes die Getauften trifft. Deshalb wieder denken Sie an heute Morgen an das Evangelium. Höre Israel, hören auf den Ruf, der mich heute, an dem Ort, wo ich heute bin, trifft. Umstände, Situationen, Menschen, egal. Es heißt wörtlich, dort sind sie von Gott gerufen. Ganz konkret, dort sind sie von Gott gerufen. Darum ist so wichtig, wie Palotti immer wieder sagt, die Zeichen der Zeit erkennen. So könnte man es auch ausdrücken. Dort sind sie von Gott gerufen. Ja, ganz konkret. Immer im Heute. Manche planen immer für 40 Jahre. Was ist unser Ziel in Jahren? Unsere Pfarrei, was wollen wir nächstes Jahr und so? Wissen wir ja gar nicht, ob wir noch leben. Was ist denn heute der Ruf Gottes? Da fragt man nicht, denn das ist zu anstrengend. Da sind wir ja, das ist theoretisch, das kostet einem nichts. Der Ruf Gottes, er geht heute an mich. Die Getauften leben in den gewöhnlichen Strukturen der Welt, also unauffällig, so wie es schon die ersten Christen im ersten Jahrhundert beschreiben. Sie studieren, sie arbeiten, nicht? Sie gehen freundschaftliche, berufliche, kulturelle Beziehungen ein, alles ganz normal, was die Welt auch tut. Das sind nicht nur, aber das sind nicht nur äußerliche Lebensverhältnisse, sondern das ist eine Wirklichkeit, die in Jesus Christus die Fülle ihrer Bedeutung finden muss. Wir tun dasselbe, aber anders. Wir tun alles dasselbe, wie die um uns herum. Aber es ist aus einer anderen Motivation, aus einer anderen Kraft und Vollmacht. Ja? Obwohl äußerlich dasselbe. Aber wir tun es in Jesus Christus. Und dort finden wir die Fülle. Das heißt, wir vollziehen das Nazareth Jesu, der die meiste Zeit seines Lebens normal gelebt hat wie wir. Und sein ganz dieses Priestertum, das wir haben, gelebt hat. Sein Leben dem Vater dargebracht hat. Sein alltägliches Handwerkerleben. Er tut dasselbe. Und trotzdem ist sein Tun erlösend für die Welt. Wir tun dasselbe. Und trotzdem ist unser Tun erlösend für die Welt. Himmelweiter Unterschied. Das fleischgewordene Wort ist ja selbst in diese menschliche Gesellschaft eingetreten, hat es uns ja vorgemacht. Er hat diese menschlichen Verflechtungen geheiligt durch sein Leben. Er hat sich freiwillig den Gesetzen seines Heimatlandes unterworfen. Und die waren nicht einfach damals unter der Herrschaft der Römer. Nicht? Jesus hat sicher in seiner frühen Kindheit erlebt, wie die Stadt nebendran, 6 Kilometer weiter oder 5, Sepphoris, in Flammen aufging. Weil die Römer es niedergemacht haben oder Herodes. Nicht? Weil sie sich aufbegehrten und frei werden wollten. Es ist, hat alles miterlebt in den Strukturen seiner Zeit. Er hat sich freiwillig den Gesetzen seines Heimatlandes unterworfen. Er hat das Leben eines Arbeiters, wie es Zeit und Land damals eigen war, leben wollen. Und so war die Welt zum Bereich und zum Mittel der Erfüllung der christlichen Berufung der Getauften. Denn die Welt ist dazu bestimmt, in Christus Gott, den Vater, zu verherrlichen. So wird die Welt, in der jeder von uns steht, zum Bereich, zum Mittel der Erfüllung der christlichen Berufung. Zum Bereich, dort erfüllen wir unsere christliche Berufung. Und zum Mittel der Getauften. Denn diese Welt ist bestimmt, in Christus Gott, den Vater, zu verherrlichen. Und dazu sollen wir sie führen. Das heißt, indem wir in dieser Welt leben, mit diesen Menschen zusammen. Sie sind also taufgefirmte und Getaufte sind nicht dazu berufen, ihren Ort in der Welt zu verlassen. Paulus in 1. Korinther 7, 24, da sagt sehr deutlich, dass die Taufe sie nicht aus der Welt nimmt. Er sagt, Brüder, ein jeder soll vor Gott in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Ja? Die Taufe nimmt uns nicht heraus. Im Gegenteil, wir bekommen eine neue Sendung am gleichen Ort. Die Getauften sind von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe, nämlich vom Geist des Evangeliums natürlich angeleitet, ihre eigentümliche Aufgabe auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der Welt gewissermaßen von innen her beizutragen. Und vor allem durch das Zeugnis ihres Lebens. Dass sie eben dasselbe tun wie die anderen, aber vielleicht anders tun. Der neben mir schlammt vielleicht, weil es niemand sieht. Der neben mir, der lässt manches liegen und ich darf es machen. Das kann mich aufregen. Ja? Ich kann ja sagen, Herr, aus Liebe zu dir. Wieder eine Seele. Verstehen Sie? Merken Sie? Wir tun dasselbe, aber anders. Wir erfüllen den Willen Gottes. Wir wollen niemand gefallen, nur Gott. Und das ist unser Auftrag. Sie sollen Christus den anderen kundmachen, und zwar durch den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Vielleicht wird man ihnen sagen, du bist auch schön blöd, dass du das so machst. Na gut, In der Welt sind wir sowieso alle blöd. Du kommst ja auf einen nicht mehr. Auf einen Titel. Da haben wir sowieso schon genug. Ja, aber wissen Sie, dass uns das bewusst ist. Wissen Sie, sonst sind wir sofort wieder egoistisch. Oh ja, eigentlich bin ich blöd. Ja. Und lass mich sofort von der Welt wieder anstecken. Dem Geist der Welt, von dem ja der Franziskus dauernd wettert. Gegen den Strom schwimmen, gegen den Geist der Welt. Ja, sagt er doch dauernd. Verstehen Sie? Aber deshalb muss ich zuerst mal meine Sendung erkennen. Ich muss wissen, was in mir ist, warum ich an dem Ort bin, warum ich das ertrage, warum ich auch missverstanden werde. Das ist Provokation, die der Geist in mir vollzieht. Durch meine Treue. Ja? Durch das Äußere, mein ehrliches Tun, provoziert es den anderen, der schlampet. Zum Beispiel halt. Ja? Gibt sicher viele Beispiele dieser Art. Ja? Das in der Welt sein und das in der Welt handeln ist für den Getauften und Gefirmten eine Gegebenheit, die spezifisch, theologisch und kirchlich ist. Eine Gegebenheit, das ist theologisch und spezifisch. Das ist unsere Sendung. In der Welt offenbart Gott den Einzelnen seinen Willen und ihre besondere Berufung. Und dieser Weltauftrag muss einfach betrachtet werden im Lichte des Schöpfungsaktes Gottes und des Erlösungsaktes Gottes, der ja diese Welt den Menschen anvertraut hat, damit er am Schöpfungswerk teilnimmt und die Schöpfung von den Folgen der Sünde befreit durch sein erlösendes Leben da drin und sich selbst in Ehe, Familie, Beruf und den verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens heiligt. Also der Ort der Getauften und Gefirmten in der Kirche muss grundsätzlich von dieser Neuheit des Christlichen her gesehen werden, dieser Neuheit. Wir nehmen teil am priesterlichen Amt, am priesterlichen, königlichen und prophetischen Amt Christi. Christus in uns, ja, und er in uns will die Welt heimholen zum Vater. Wir müssen also grundsätzlich von dieser Neuheit des Christlichen her das alles sehen. Und daraus ergibt sich der Weltcharakter des Getauften und Gefirmten. Und gerade die Bilder des Evangeliums von Salz der Erde, Licht auf dem Berg, vom Sauerteig, der alles durchsäuert. Diese Bilder treffen unterschiedslos auf alle Jünger Jesu zu, aber in besonderer Weise auf die Getauften und Gefirmten inmitten der Welt. Sie haben gerade für sie eine ganz wunderbare Bedeutung. Dass die Getauften und Gefirmten zur Heiligkeit berufen sind, haben wir schon erwähnt, brauchen wir jetzt nicht mehr groß ausführen. Dass die Getauften und Gefirmten sollen in der Welt zur Heiligkeit gelangen, nämlich blühe dort, wo du gesät bist und nicht irgendwo anders. Entweder du wirst da heilig, wo du bist, oder du wirst es nie. Ich möchte jetzt einladen, dass Sie jetzt über den Mittag einmal das betrachten. Diese Neuheit des Christen, des Christlichen. Was es heißt, dass ich mitten in der Welt bin, wo ich arbeite, wer ich bin, was in mir ist. Und was meine Sendung ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie in Zukunft anders unter die Menschen treten, ob Sie einkaufen oder arbeiten gehen, egal. Dass Sie immer bewusst sind, Sie bringen Christus den Menschen nahe. Christus wird berührt oder er berührt die, die mir begegnen. Wenn ich in Liebe auf sie zugehe, wenn ich sie annehme, nicht wenn ich sie ablehne.